Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian, das ist Folge 440 und wir sind weiter in der Reihe zur 07 Akademie unterwegs und heute habe ich mit mir dabei den Philipp.
Ja, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
Genau, Philipp, du bist Leiter Organisation. Wenn ich das richtig, ich habe mich nämlich gefragt, ich sage immer gar nicht, ich kenne ja die Leute immer schon, weil ich mich vorbereitet habe, aber vielleicht sollte man das dazu sagen. Leiterorganisation in der 07 Akademie, das ist korrekt, oder?
Genau, also ich bin letztendlich für den organisatorischen Bereich rund um die Jugendmannschaften zuständig. Also alles, was so rund um den Trainings- und Spielbetrieb stattfindet, eigentlich läuft dann meistens über meinen Schreibtisch.
Und das heißt also wir haben ja die Folge hier oder die Serie gestartet mit Ayhan Tomani, der dann Leiter Sport war. Und es gibt ja noch den Christoph Müller, den wir auch in der letzten Folge dann zu Gast haben werden. Und ich kann schon mal spoilern, wir sind mit der Zeit nicht ganz ausgekommen, also wird es sogar mit zwei Folgen mit Christoph geben. Also ihr seid sozusagen, ist das die Führungsriege der 07 Akademie oder wie kann man sich das vorstellen? Also
Ja,
Ayhan
also
jetzt nicht mehr, aber ja.
Genau, okay. Nee, also Christoph ist dem Ganzen übergestellt. Also der ist quasi der Gesamtleiter. Dann spitzt sich das darunter eigentlich auf den Sport und den organisatorischen Bereich. Und dann gibt es ja noch die Ebene, wo dann auch beispielsweise eine Anne Thyssen oder ein Sami Benembarek, Linda Bayer, Jan Nickel quasi angeordnet sind, die dann auch für die einzelnen Unterbereiche quasi verantwortlich sind.
Genau, okay. Und bevor wir zu dem Thema kommen, was es denn so organisatorisches zu tun gibt, machen wir auch in dieser Reihe wieder so einen kurzen Ausflug in deine Vergangenheit. Und ich habe ja bisher alle immer gefragt und frage es auch immer, was sind denn deine ersten Erinnerungen, wenn es um das Thema Fußball geht, falls du von jeher überhaupt Fußball begeistert warst?
Doch, auf jeden Fall. Also ich habe auch selbst Fußball gespielt. Ersten Erinnerungen, gute Frage, wahrscheinlich irgendwo im Kindergarten, wo man dann letztendlich so die ersten Berührungspunkte hatte und dann auch in den Verein gegangen ist, in den ersten, damals SV Avenwedde, also aus Gütersloh komme ich, dort auch eigentlich bis ins Seniorenalter gespielt. Und ja, das müssten dann wahrscheinlich die Junioren oder F-Junioren, wahrscheinlich F-Junioren gewesen sein, wo es dann angefangen hat.
Und also das heißt, sportkarrieretechnisch oder fußballkarrieretechnisch bist du Gütersloh treu geblieben und da können wir jetzt gar nicht so tief eintauchen in Wechselgeschichten und irgendwelche, oder hast du eine Profikarriere angestrebt oder war das eher so, ja?
Nee, das nicht. Also dafür hat es eigentlich nie, ich habe so Kreisauswahl gespielt, das war ja damals schon so als Amateurkicker dann schon irgendwie eine hohe Auszeichnung, mehr oder weniger im Amateurbereich. Damals waren die Struktur im Jugendbereich auch natürlich noch eine andere, ohne diese ganzen NLZs letztendlich. Bei uns damals so dann FC Gütersloh, so der Topverein in der Region mit der besten Ausbildung. Die haben ja auch damals dann in der Bundesliga letztendlich gespielt, auch in den Jugendmannschaften. Fair war damals noch. Aber dafür hat es dann nie ganz gereicht. War aber eigentlich auch ganz froh, da in meinem gewohnten Umfeld zu sein. Und genau, und habe da ein bisschen in den Seniorenfußball gespielt, habe dann aber auch dort, also am Wedde früher mal Landesliga und ein Jahr auch mal
Oh ja.
Verbandsliga. Also das habe ich dann doch schon erreicht. Hatte dort auch einmal das Vergnügen, gegen Paderborn 2 zu spielen,
Oh ja.
auf dem Görtler damals noch. Also genau, und bin dann während des Studiums, als ich nach Paderborn gezogen bin, habe ich ja knapp 2 Jahre beim SC Borchen gespielt. Damals
Ah ja,
auch,
okay.
genau.
Ah ja, okay, gut. Und du bist wahrscheinlich nach dem Abitur oder wann bist du nach Paderborn, also an die Uni in Paderborn gegangen?
Genau, also ich habe Abi 2003 gemacht, dann ein Jahr Zivildienst
Ah ja.
und dann habe ich mein Studium in Paderborn begonnen.
Studienrichtung war Sport, irgendwas mit
Also
Sport.
ich habe Sportwissenschaft noch auf Diplom studiert, also noch der gute alte Studiengang und genau, hatte dann im Studienschwerpunkt Sportmedizin, Trainingswissenschaften.
Ja, und im Vorgespräch haben wir schon über das Thema gesprochen, wo du mich gefragt hast, wo hast du das denn ausgegraben? Aber ich muss ja einmal darauf zurückkommen. Du warst zum Beispiel auch sportlicher Betreuer beim Uni Paderborn Racing Team. Das war sozusagen das Erste, was ich so in der Historie von dir gefunden habe im Netz. Ja, der war ja wahrscheinlich ein kurzer Abstecher, aber was hast du, oder fragen wir mal andersrum, was hast du denn während des Studiums so gemacht, um so einen Praxiseinblick zu bekommen? Das scheint ja ein Thema gewesen zu sein bei diesem Formula Student Team, was es, glaube ich, bis heute noch gibt.
Genau, also letztendlich, ich habe zu der Zeit immer noch ein bisschen Fußball gespielt. Klar, durch die ganzen Praxiskurse auch verschiedenste Einblicke in die unterschiedlichsten Sportarten bekommen. Ganz interessant hat auch mal vielleicht bei den Baseballern waren wir dann auch, haben dort mal zwei Praxissemester gemacht. Und genau damals über das Formula-Team war so der Ansatz, okay, wie kann man die Fahrer auch aus sportwissenschaftlicher Sicht unterstützen? Und damals waren wir so eine kleine Gruppe an Sportwissenschaftlern, die gesagt haben, okay, komm, das können wir uns mal vorstellen. War bei mir aber wirklich ein ganz kurzes Intermezzo nur, hat ein Semester lang gedauert. Genau, und dann bin ich da auch wieder rausgegangen.
Und wenn ich richtig informiert bin, bist du auch dann schon beim SC Paderborn mal aufgeschlagen im Bereich Organisation und Projektmanagement. Habe ich
Genau.
zumindest hier 2010, 2011 herausgefunden. Was hast du da gemacht?
Also ich bin quasi zum SC Paderborn 07 2009 über ein Praktikum gekommen, habe dort in der Organisation letztendlich dann gearbeitet für 6 Monate, beispielsweise auch zusammen damals mit Sebastian Matz, der jetzt ja den Bereich verantwortet. Genau, und bin im Anschluss an das Studium letztendlich noch dabei geblieben und im Spieltagsteam habe ich aufgeholfen, also an den Heimspieltagen. Letztendlich immer in dieser Vorbereitung, Nachbereitung. Das habe ich dann bis zum Ende meines Studiums gemacht, 2011, und hatte dann die Möglichkeit, direkt im Anschluss ans Studium quasi beim SC Paderborn 07 fest anzufangen.
Ich finde das ganz interessant, weil wenn ich mich daran erinnere, was ich immer in meiner Jugend gemacht habe, als ich so, also das war dann, müsste tatsächlich auch so zu der Zeit 2009, 2010 gewesen sein, nur ich war wesentlich jünger oder wahrscheinlich war es eher sogar ein, 2 Jahre später. Ich habe bei den Baskets auch so, also halt die Halle aufgebaut oder diese alten Tribünen da in der Maßbahnhalle rausgezogen und also diese, also wirklich, damals war ich 16 oder 17 oder sowas, das war so, ne, Ehrenamt und sowas. Aber ich finde das ganz cool. Hast es ja parallel zum Studium dann als Praktikum betrieben. Aber ich finde das irgendwie schön, vielleicht für alle jüngeren Leute, die zuhören und sich vielleicht fragen, wie kommt man irgendwo in so ein, bei irgendeinem Unternehmen, muss ja jetzt nicht der SCP sein, aber wie kommt man da rein? Ich meine, den Weg gehen wir jetzt ja gleich noch durch, aber du bist ja quasi vom Praktikanten dann bis jetzt zu einem Leiterorganisation über die verschiedenen Jahre hast du dich entwickelt. Also da sieht man ja so ein bisschen dran, dass man mit Leidenschaft für einen Verein oder in dem Fall für, ist ja ein Unternehmen quasi auch der SCP, aber wie man da quasi so mit der Struktur mitwachsen kann, auch persönlich, finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Jetzt bei den Baskets habe ich danach nichts mehr gemacht, aber ich meine so diese, oft sind es ja dann so diese, du hättest ja wahrscheinlich nicht gedacht, als du angetreten bist beim SCP, dass du das 15, 16 Jahre später noch machst, oder?
Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Wobei der Werdegang jetzt bei uns hier im Verein ja eigentlich gar nicht so untypisch ist. Also wenn man so letztendlich auch auf der Geschäftsstelle guckt, gibt es ja viele, die einen ähnlichen Werdegang, glaube ich, haben. Also Sebastian Matz, soweit ich weiß, hat er auch mal über ein Praktikum angefangen. Damals Dirk Flöhr, mit Nele Rickers habe ich zeitgleich Praktikum gemacht. Also da sind, glaube ich, schon viele Parallelen da, wo die Leute quasi den Ersteinstieg über ein Praktikum geschafft haben. Und klar, ich glaube, gerade in der Sportbranche irgendwie Vitamin B oder so, also ne, was man dann letztendlich über so ein Praktikum auch aufbaut, sich irgendwie ja einen Namen verschafft, und das kann, glaube ich, dann schon sehr hilfreich sein, um letztendlich dann in so ein doch begehrtes Arbeitsumfeld zu gelangen.
Ja, sicherlich viele Positionen wird es da 2010, 2011 ja auch nicht gegeben haben. Ich meine, der Verein war ja damals sicherlich, oder ja, damals war es ja noch keine KGaA, aber war sicherlich jetzt noch nicht so breit aufgestellt, wie er heute ist. Und wie war das denn damals so zu der Zeit, wo du da angefangen hast? Also sicherlich war Martin Hornberger wahrscheinlich da, ich denke mal Matthias Hack wahrscheinlich auch noch und Also Wilfried Finke sicher auch. Wie war das familiär, groß? Hat man da viel Verantwortung bekommen? Was war das so? Also wie hast du den Verein damals wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall familiär. Also das, was er letztendlich ja heute immer noch irgendwo ist, natürlich in einer ganz anderen Dimension. Man hat jetzt unterschiedliche Standorte. Damals waren wir alle eigentlich im Stadion, letztendlich oben in der Geschäftsstelle. Also es war letztendlich schon in der Zeit, wo die Arena letztendlich stand. Hatten wir dort oben auf einem Flur ja alle unsere Büros. Und klar, man war eigentlich Teil gefühlt jeder Aufgabe, weil alle irgendwo immer mit anpacken mussten, damit das Ganze auch am Laufen ist. Also während meines Praktikums damals, es war kurz vor dem Ausstieg in die zweite Liga, über die Delegation gegen Osnabrück muss das gewesen sein. So, und das war schon dann natürlich ein super cooler Einstieg, weil du kommst dahin, klar, so kriegst vielleicht so ein Szenario wie einen Aufstieg mit, was man ja auch nicht so, ne, was alltäglich ist. Und dann klar, diese Herausforderung, zweite Liga auf einmal, ja, da musst du dann wirklich jeder irgendwo mit anpacken, damit das Ganze dann auch irgendwie wie läuft. Ne? Weil klar, die Anzahl an Personen in Verantwortung stand natürlich gering.
Genau, das Ganze ging dann ein bisschen weiter, als du, muss gerade mal hier meine Notizen sortieren. Du bist dann in verschiedenen Rollen tätig gewesen. Das heißt also, sorry, ich muss einmal kurz hier springen. Hier wird nichts geschnitten. Genau, hier steht's. Also Projektleiter, Spieltagteam hast du gesagt, Projektmanagement. Und 2014 habe ich hier. Das ist spannend, weil viele ja erst, zum Beispiel Eihan erst 2017 dazugekommen ist, aber 2014 bist du administrativer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums gewesen. Also im Prinzip eine andere, also administrativ statt Organisation. Also eine ähnliche Rolle wie heute, oder?
Genau, eigentlich schon. Also ich habe damals, also nach meinem Studium habe ich also in der Marketingabteilung angefangen und habe so die Facebook-Seite und die erste App für iPhone und Android mit ins Leben gerufen. Das war so meine ersten zwei Projekte, die ich damit betreut habe. Und bin dann ins Nachwuchsleistungszentrum gewechselt, als da ein bisschen personelle Veränderungen gab und auch die Stelle dann letztendlich frei wurde, hatte man mir das angeboten und für mich war das dann schon interessant, so wieder ja, an den Jugendfußball auch mehrere Mannschaften im Fokus zu haben. Also gerade so auf der Geschäftsstelle, da konzentriert sich natürlich alles immer so ein bisschen auf die erste Mannschaft und bei uns im Nachwuchsbereich sind es halt einfach neun Mannschaften, die irgendwie betreut werden wollen, aber natürlich auch ja das Ganze so am Leben halten. Also ich sag mal, wenn jetzt die Profis gewinnen, dann sind auf der Geschäftsstelle glücklich. Wenn die Profis verlieren, dann ist vielleicht erstmal 2 Tage schlechte Laune. Wir haben aber neun Mannschaften, die am Wochenende spielen. In der Regel gewinnt da immer eine und verliert auch eine. Also daher ist das ganz anders gelagert und man sieht natürlich auch die Entwicklung von den Spielern nochmal ganz anders, wenn die Jungs teilweise hier dann irgendwie in der U11 oder U12 anfangen und dann im besten Falle, wie dann vielleicht ein Ron Schallenberg oder ein Luis Engels dann auf einmal irgendwann doch bei den Profis anklopfen und da auf dem Rasen stehen. Ne? Das macht es dann schon besonders bei uns im Nachwuchsbereich auf jeden Fall.
Ja, dann liebe Grüße an Ron Schallenberg. Ich weiß, dass er zuhört, weil er zumindest die Folge mit Eihan gehört hat und uns nachher, als Eihans Wechsel verkündet wurde, auch noch reingeschickt hat, dass der Padercast-Fluch mal wieder zugeschlagen hat. Das war ganz witzig. Bevor wir gleich, finde ich sehr spannend, da habe ich noch ein paar Fragen zu, aber bevor wir vielleicht auch mal so auf so einen Tag gucken, weil du sagst, neun Mannschaften, also was man da machen muss, was zu deinen Aufgaben gehört, vielleicht noch ganz kurz dann den Sprung ins Jahr, also bleiben wir mal kurz noch beim Jahr 2014, weil ich das spannend finde, weil du einer der wenigen bist, die halt zu dem Zeitpunkt schon da waren. Wie unterscheidet sich die Arbeit von damals, 2014, zu der Arbeit von heute?
Ja, also größte Veränderung ist, glaube ich, einfach das Trainingszentrum, was wir jetzt mittlerweile haben. Weil 2014, wie gesagt, wir hatten ein Büro drüben in der Geschäftsstelle, wo wir letztendlich dann eigentlich mit allen hauptamtlichen Kräften aus dem Nachwuchsleistungszentrum zusammensaßen. Das waren 4 bis 5 zu der Zeit letztendlich, wo die dann alle in einem Büro saßen, was auch charmant war, weil man war wirklich bei jedem Thema eigentlich immer irgendwie mit involviert, hat aber natürlich auch nie seine Ruhe. Aber die Mannschaften waren über das ganze Stadtgebiet verteilt. Also wir haben da auf diversen Plätzen letztendlich mit den Mannschaften waren wir aktiv und wir hatten eigentlich gar kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also weder die Spieler untereinander kannten sich, weil sie sich eigentlich nie gesehen haben, die Trainer untereinander wenig Kontakt, auch zu uns natürlich wenig Kontakt, weil man musste eigentlich zu uns entweder ins Stadion kommen oder wir mussten auf die Plätze rausfahren, was aber, also wir, die weitesten Plätze, wir hatten ja dann teilweise in Dahl und Dörenhagen trainiert und gespielt. Ja, wenn du da mal ein Training sehen wolltest, musstest du ja eine halbe Stunde vorher losfahren und somit konntest du eigentlich gar nicht alle Mannschaften irgendwie tagtäglich begleiten. Und das ist mit dem Trainingszentrum eine komplett andere Welt geworden, weil hier treffen sich einfach alle Leute, laufen sich tagtäglich über den Weg und man steht ständig im Austausch und hat einfach, ja, ist viel näher dran an dem, für was man letztendlich arbeitet. Weil früher aus dem Stadion, okay, da hast du mit dem ja, Produkt in Anführungszeichen Fußball gar nichts mehr letztendlich zu tun, sondern du sitzt da unten, wir saßen zum Schluss unten in dem Büro, wo jetzt zuletzt der Fanshop quasi sein Büro hatte. Quasi ebenerdig verspiegelte Fenster, du guckst jetzt eigentlich nur oben, hattest so einen Schlitz in den Himmel und krass eigentlich nur, wenn du einen blauen Himmel gesehen, aber kein grünen Rasen. Und aktuell, bei uns aus dem Trainingszentrum, wenn du hier aus dem Büro guckst, dann siehst du die Jungs einfach draußen auf der grünen Wiese kicken und das ist halt was ganz anderes, ne? Also das war die größte Veränderung, ich glaube, für den Gesamtverein dann letztendlich auch.
Ja, du bist wahrscheinlich dann auch als, also weil du ja nicht, also im Gegensatz zu einem Trainer bist du ja nicht nur für eine Mannschaft dann verantwortlich gewesen, sondern du musst wahrscheinlich auch permanent hin und her fahren zwischen den ganzen Plätzen oder was ist, oder zumindest dort, wo es halt was zu tun gibt. Oder irgendjemand in der Organisation musste ja wahrscheinlich immer, auch wenn ihr da auf irgendwelchen anderen Sportplätzen trainiert habt, dann musste ja wahrscheinlich immer irgendein Equipment gebracht werden und und. Also das stelle ich mir auch als logistisch unfassbar ressourcenzehrend vor.
Ja, war auf jeden Fall anders, ne? Also wir hatten letztendlich klar an jedem Standort dann irgendwie unsere Lagermöglichkeiten, aber du warst natürlich ständig im Austausch irgendwie entweder mit der Stadt, weil die ja auch dann die Platzzeiten koordiniert hat oder halt auch mit den anderen Nutzern auf den Anlagen. Also wir waren ja nirgendwo alleine, sondern mussten uns ja immer irgendwie mit den jeweiligen anderen Nutzern und deren Mannschaften verständigen, gerade hinsichtlich Trainingszeiten, Spielen, also gerade Testspiele und sonstiges, wo sind freie Kapazitäten, wo können wir was machen? Und klar, auch wenn dann Sachen irgendwie aufgefallen sind, weil irgendwas nicht funktioniert hat, sei es nur irgendwas ist defekt oder sowas, du musst es halt dann klar rausfahren und dir es vor Ort erstmal selber angucken, weil hier kannst du kurz mal unten aus der Tür gehen. Und dort musstest du dann natürlich dann erstmal hin und her fahren, ne? Aber es ist.
Es das heißt 2014, der Bundesliga-Aufstieg ist ja schon viel zitiert, aber war sozusagen der Dosenöffner, um das Ganze ein bisschen zu professionalisieren. Dann gab es ja über die Jahre, naja, danach so einen kleineren Abstieg mit dem, das haben wir jetzt in der Folge mit ja, in vielen Folgen eigentlich auch mit Thomas Bertels und auch mit Christoph Müller, die Folge, die jetzt noch kommt, haben wir auch viel drüber gesprochen. Da war es ja quasi auch kurz davor zu überlegen, bei dem Abstieg in die eigentlich vierte Liga, inwiefern man das NLZ noch weiterführt. Wie würdest du dann, ich sag mal, die Jahre nach dem, wenn es 2014 sozusagen von den Rahmenbedingungen her besser wurde, ich weiß nicht, hat ja auch eine Zeit gedauert, bis das NLZ so fertig war dann damals, gab es da eine große Unsicherheit? Wie hast du dich gefühlt zu der Zeit oder wie hat sich deine Rolle verändert dann, so sagen wir mal bis 2017, 2018?
Ja, also genau, 2016 sind wir eingezogen bei uns hier.
Paradox, ne? Also eigentlich 2016 alles, also für euch super Infrastruktur oder deutlicher Riesenfortschritt, so wie du es jetzt geschildert hast, und gleichzeitig dieser sportliche Abstieg der ersten Mannschaft, Jahr für Jahr, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Also das war klar, man fiebert dann schon mit und gerade als dann auch irgendwie in der dritten Liga es immer weiter nach unten ging und irgendwie man irgendwann dann doch ja, die Befürchtung hatte, dass das vielleicht doch nicht reicht, dann Klar, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Und ich glaube, damals war ja schon so der Tenor, dass, wenn man letztendlich absteigt, ja, ob der Verein dann überhaupt weiterlebt oder in welcher Form, war dann, glaube ich, ein großes Fragezeichen. Ne? Oder auch, wie das Gebäude dann überhaupt weiter genutzt werden kann. Und ja, wir waren damals bei Ole Siegel auf der standesamtlichen Trauung und haben dort letztendlich dann die Info bekommen, dass 1860 die Lizenz nicht bekommen hatte. Und ja, da wurde dann das ein oder andere Getränk dann, glaube ich, mehr getrunken an dem Tag. Also, das war ganz kurios eigentlich.
Ich finde das, weil wir haben ja damals die Phase ja auch mit dem Podcast schon begleitet und das war wirklich ja so als Fan eine Phase, wo du, also du bist ja sowieso noch tatenloser als, weil man hat ja nichts, also ne, klar, man geht ins Stadion, aber man sieht so irgendwas Unaufhaltsames und jetzt rückblickend. Retrospektiv kann man ja darüber lachen und sagen, hey, ne, ihr habt dann auf der Hochzeit quasi angestoßen und ich weiß auch noch, wo mich das ereilt hat, wo ich gerade unterwegs war, als ich das gelesen habe, in welcher WhatsApp-Gruppe weiß ich auch noch. Also, aber wenn man jetzt mal wirklich zurückbringt, dann auch mit dem Comeback vorher von Markus Krösche oder Steffen Baumgart, das ist ja wirklich schon Rettung in allerletzte Sekunde gewesen und umso beeindruckender, was dann danach passiert ist. Also du bist ja dann, ich weiß nicht, ich habe jetzt recherchetechnisch da, ich glaube, keine weiteren Highlights. Du bist dann permanent in dieser Rolle der Organisation geblieben oder wie hast du dann diese Aufbruchsstimmung danach dann, also was hast du da zu der Zeit gemacht? Wie hat sich deine Rolle verändert?
Ah, gute Frage. Also genau, ich bin letztendlich eigentlich in dieser Rolle, seit ich ins Nachwuchsleistungszentrum gewechselt bin. Natürlich hat sich die Rolle schon verändert aufgrund, ja, der Veränderungen, die es gab, infrastrukturelle natürlich, aber auch personell, was sich da entwickelt hat. Also wie gesagt, als wir am Anfang, als ich dazugekommen bin, da waren wir 4 oder 5 hauptamtliche Kräfte. Der Personalstamm an sich war gefühlt gleich groß, weil die gleiche Anzahl an Trainern oder Betreuern und Spielern hattest du da auch. Nur die hauptamtlichen Kräfte waren natürlich deutlich reduzierter. Und das hat sich dann natürlich peu à peu aufgebaut. Genau. Wodurch natürlich dann auch die Aufgaben sich verändert haben. Also gerade als man dann so wenige waren, war man letztendlich für alles irgendwie mitverantwortlich. Und jetzt kann man sich dann schon in den Bereichen deutlich mehr spezialisieren, dass man sagt, okay.
Das ist vielleicht die professionelle, also die kontinuierliche Entwicklung, von der Dr. Anne Thyssen auch gesprochen hat, und dass man immer selber überlegt, wie, also nicht nur sie hat davon gesprochen, sondern auch, ich spoiler schon mal, Christoph Müller wird das sehr betonen, dass ihr wirklich immer jede Rolle, also euch selbst, eure Profil überdenkt und da entwickelt. Aber um das mal ein bisschen besser zu verstehen, gehen wir vielleicht mal rein. Wie sieht denn heute so ein Tag in deinem Kalender aus? Also am besten ist natürlich wahrscheinlich so ein Tag an einem Wochenende oder wir nehmen mal so ein ganzes Spieltagswochenende. Vielleicht von Donnerstag, Freitag bis Sonntag. Wie läuft das ab bei dir? Jetzt ist ja gerade die U21 wieder gestartet. Wie sieht das aus? Nehmen wir uns mal mit.
Genau. Also letztendlich, wie gesagt, ich bin so für alles rund um den Trainings- und Spielbetrieb eigentlich zuständig. Fängt letztendlich irgendwo an bei der Platzbelegung oder der Planung der Infrastruktur. Also letztendlich, welche Mannschaften wo trainieren. Jetzt auch, wenn die Spielpläne rauskommen, wann gespielt werden kann. Bei U17 und U19, da ist das ja auch immer eine individuelle Abstimmung zwischen den Gegnern. Man muss natürlich da noch ein bisschen gucken. Ja, mit Blick auf den Winter, welche Kapazität muss ich freihalten, falls dann auf Kunstrasen gespielt werden kann. Also solche Sachen sind dann gerade in der Vorbereitung natürlich extrem zeitaufwendig, um dort dann die Abstimmung letztendlich zu treffen und alles zu koordinieren.
Das machst du alleine für alle Jugendmannschaften?
Genau, das mache ich letztlich in Absprache natürlich mit den Trainern und auch den sportlichen Verantwortlichen, wo es dann umgeht, okay, was für Wünsche haben wir letztendlich? Wollen wir beispielsweise bei U17 und U19 lieber samstags oder sonntags spielen? Wollen wir parallel spielen oder lieber versetzt zueinander, um halt letztendlich auch dann den Spielern vielleicht die Möglichkeit zu geben, zwischen den Mannschaften zu springen? Aber auch mit Blick auf Fahrzeugplanung, also wie kommen unsere Mannschaften überhaupt zu Auswärtsspielen? Wir greifen ja teilweise auf Busse dann letztendlich auch aus dem Profibereich zurück oder haben unsere eigenen Neunsitzer-Bullis und da muss man natürlich auch mal so einen Blick drauf haben, wann sind Fahrzeuge verfügbar oder wie kann ich Fahrzeuge, die ich anmiete, vielleicht doppelt nutzen, weil ich die Spiele strategisch passend gelegt habe, beispielsweise. Solche Geschichten, ne? Oder das für den Regelspieltag. In der Vorbereitungsplanung ist dann ja auch, da hat jede Mannschaft dann auch ihre individuellen Wünsche. U17 und U19 trainieren beispielsweise in den Ferien gerne eher vormittags. Welche Kapazitäten kann man dann nutzen im Zusammenhang auch mit der U21? Wie stark kann man unsere Trainingsplätze frequentieren, gerade den Naturrasenplatz, den wir hier haben, von der Belastungsstruktur? Aber auch Kabinenplanung dann letztendlich, wie funktioniert das, wenn die Profis Testspiele am Trainingszentrum haben, nutzen die ja unsere Infrastruktur letztendlich auch mit, weil die Gästemannschaften da bei uns untergebracht sind. Also solche Geschichten muss man dann irgendwo alle mit berücksichtigen in dieser Planung einfach, was den Trainings- und Spielbetrieb betrifft.
Vielleicht noch ein, zwei Fragen, bevor wir wieder auf die restlichen Sachen zu kommen. Inwiefern kannst du denn bei der U21 auf die Spiele, also weil ich meine, U17 und U19 stelle ich mir so ein bisschen leichter vor, mit dem Gegner auch abzustimmen, aber bei der U21 ist das ja relativ klar vorgegeben, wann und wo, dadurch, dass ja in der Arena gespielt wird. Also da habt ihr aber keinen Einfluss drauf, oder?
Also wenig letztendlich. Also auch dort würden wir es natürlich begrüßen, wenn unsere Spiele von der U21 nicht immer letztendlich parallel zu den Spielen der Lizenzmannschaft angesetzt werden. Das sind halt in der Regel behördliche Vorgaben, die aufgrund von Fanaufkommen oder ja, Fanbewegung letztendlich häufig meiner Meinung nach den sicheren Weg wählen und sagen, wir setzen lieber erste und zweite Mannschaft zeitgleich oder parallel an, um halt zu verhindern, dass quasi die Fangruppen letztendlich dann auch die zweiten Mannschaften besuchen und dort für einen erhöhten Aufwand sorgen.
Okay, das heißt,
Somit,
es ist nicht euer Wunsch, das so zu machen, sondern das ist im Prinzip
nee,
Sicherheitsvorschrift.
genau. Also am liebsten wäre es natürlich uns, wir wären versetzt zueinander, weil dann gibst du natürlich Spielern, die jetzt bei der Profimannschaft wenig Einsatzzeit haben oder gar keine, aber trotzdem im Kader standen, natürlich die Möglichkeit, auch bei uns dann Spielminuten zu sammeln. Gerade für die Spieler, die jetzt irgendwie noch A-Junioren oder U21-Spieler eigentlich vom Papier her sind und somit natürlich eigentlich wertvolle Spielzeit verloren geht. Also, aber da haben wir
Erstens das
gefühlt
und
gar keinen.
zweitens, ich habe, glaube ich, im Vorfeld bestimmt fünfmal die Frage von unterschiedlichen Zuhörern erhalten, die natürlich auch sich wünschen würden, dass genau das zeitversetzt wäre, damit sie halt auch das Spiel sehen könnten. Also ich weiß, dass es viele gibt, die das halt gerne, also die gerne öfter auch die Spiele, wenn sie schon in der Arena stattfinden, der zweiten Mannschaften sehen wollen würden, die es aber nicht können, weil sie natürlich oft auch auswärts mit den Profis unterwegs sind. Also das wären, ja, da gibt es sehr viele Vorteile. Schade, dass. Das, kann man da behördlich denn was bewegen oder ist das, sag ich mal, deutschlandweit unisono so, ist es ja nicht nur in Paderborn so, ist das.
Genau. Also in der Regionalliga West betrifft das eigentlich alle Zweitmannschaften letztendlich und alle hätten es eigentlich gerne, dass man das zumindest auflockert, weil ich glaube, die Vergangenheit schon gezeigt hat, dass jetzt gerade in Paderborn eigentlich jetzt wenige Probleme zu erwarten sind, so mit den Fangruppierungen. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie Dortmund gegen Schalke irgendwie das Spiel habe, und ich habe kein Parallelspiel von den Lizenzteams, dann ist da sicherlich das Potenzial deutlich höher, als wenn wir jetzt mit unserer U21, keine Ahnung, gegen Bocholt oder selbst Schalke oder Dortmund spielen. So,
Ja, oder
weil
selbst das Spiel gegen Lippstadt, da bin ich auch vor einigen, das ist 2, 3 Jahre her oder 4 Jahre, da hat Maxi Rohr noch eine rote Karte bekommen, das weiß ich noch, da war ich auch, das hat auch super viel Spaß gemacht, ja. Und ich meine, Lippstadt und Paderborn sicherlich jetzt keine große Liebe, aber da ist ja auch nichts passiert, ne? Sicher, ich glaube, da war dann Polizeinot, was heißt notwendig? Notwendig ist jetzt relativ, aber ich glaube, da gab es ein kleines Polizeiaufgebot, aber ich sag mal, das hat Spaß gemacht, das war toll und es gibt ja, also ich, ja, genau. Aber dann für alle, die zuhören, weil die Frage so oft kam, ist nicht euer Wunsch, sondern im Gegenteil, aus sportlicher Sicht wünscht ihr euch das eigentlich auch, dass das versetzt ist und macht ihr das denn bei anderen Mannschaften, also U17, U19? Oder also guckt man da, dass das dann alles versetzt ist, um wenn man da so Spieler hat, die für zwei Teams spielberechtigt wären?
Ja, also vielleicht nochmal zurückzukommen. U21, wir machen es jetzt nicht nur aus sportlicher Sicht. Also, wir würden auch natürlich gerne vor mehr als irgendwie 150 bis 300 Zuschauern spielen. So. Also, gerade wenn man natürlich in der Arena spielt, ja, gefühlt sind es dann häufig irgendwelche Geisterspiele, die man da austrägt. Und hat trotzdem den organisatorischen und finanziellen Aufwand gefühlt, wie wenn jetzt deutlich mehr im Stadion wären. Ne? Also, das ist halt so ein bisschen schade, weil man hat letztendlich Auflagen, um Sicherheitsspiele durchführen zu können. Deshalb sind wir ja letztendlich auch oder müssen wir ja auch in der Arena spielen. So, aber eigentlich kommt es gefühlt nie zum Tragen, weil das Potenzial dann gar nicht irgendwie ausgereizt wird. Ne? Das war jetzt, glaube ich, mal bei wenigen Spielen jetzt damals Alemannia Aachen, wo die bei uns hinten aussteigen können, wo dann mal gefühlt 5.000 Zuschauer im Stadion waren. Aber ansonsten bewegt sich das ja immer irgendwo im niedrigen dreistelligen Bereich. Und klar, auch für uns, für die Jungs wäre es natürlich deutlich schöner, wenn da mehr Zuschauer auf den Tribünen sind, ne? Und dann vielleicht auch dann Unterstützung von Paderborner Seite einfach deutlich lauter ist. So, ne?
Ja, genau. Gut, also dann genau, die Brücke habe ich schon geschlagen. Bei den anderen Spielen schaut ihr aber darauf, dass die versetzt, also dass es möglichst versetzt ist oder sinnvoll ist, sage ich mal, aus sportlicher Sicht die Ansetzung zu machen. Das ist so eine Aufgabe, die du da quasi auch hast, ne, zu koordinieren.
Genau, also so U17, U19, das ist so da, wo man die meiste Flexibilität eigentlich hat, wo es im Vorfeld dann auch mal diese Abstimmung gibt, wo natürlich auch, je nachdem, mittlerweile auch dann deutlich längere Anreisewege sind. Wir jetzt am Wochenende spielen wir mit der U17 beispielsweise in Erfurt. Da werden die Jungs dann halt auch einen Tag vorher anreisen, weil es dann zu lang wäre, um am Spieltag anzureisen. Ansonsten spielen wir jetzt ja auch dann viel gegen die Clubs aus Niedersachsen, sei es so Hannover, Wolfsburg. Das sind dann alles in der Regel Tagesfahrten, aber dann geht man dann im Normalfall dann immer noch zumindest an die Anstoßzeiten ran, weil die Spiele in der Regel dann auf 11 Uhr erstmal angelegt sind. Das ist ja wenig praktikabel. Also da werden eigentlich alle Spiele, zumindest was die Anstoßzeit betrifft, nochmal angepackt. Ansonsten von den Tagen ist meistens der Wunsch so, dass man eigentlich auf den Samstag geht, um den Jungs mal einen freien Sonntag zu ermöglichen. Gerade die Spieler, die auch im Internat wohnen, haben dann die Möglichkeit, einfach nach dem Spiel nach Hause zu fahren und dann erst am Montag oder Sonntagabend oder Montag früh dann quasi wiederzukommen, um in die Schule zu gehen. Also das sind dann so Überlegungen, warum man dort häufig beispielsweise auf einen Samstag geht.
Unfassbar viele Interessenskonflikte, glaube ich, ne? Also jetzt nicht zwischen dir und dem, aber so, also ich meine, da kann der Gegner ja eine Vorliebe haben. Es kann sein, dass es irgendwelche, ja, wie du sagst, diese Reisenotwendigkeit gibt, dass, also, und, also gibt's da, es hört sich an, als wenn es da ziemlich viele Interessen gibt, die aufeinander prallen, wollte ich damit sagen. Oder ist das, vor allem bei so vielen Mannschaften, oder ist das eigentlich
Das
unisono?
auf jeden Fall. Also klar, jeder hat so seine Wünsche, seine Vorlieben und dann kommt in der Regel halt auch der Gegner noch dazu, plus dann gegebenenfalls halt noch irgendwie der Verband, der dann ja auch noch gegebenenfalls sein Veto einlegen kann. Also da meistens findet man ganz gute Lösungen, aber natürlich lassen sich irgendwie nicht alle Wünsche erfüllen, gerade
Was
wenn es
gibt's da so
dann.
für, also was sind so die typischen Sachen, wo dann diskutiert wird und die manchmal für uns doof sind oder wo man so handeln muss?
Ja, meistens dann, wenn es irgendwie um kurzfristige Themen geht, wenn dann vielleicht doch irgendwie mehr Spieler verletzt sind und man dann doch nochmal kurzfristig vielleicht ein Spiel verlegt haben will, um Spieler von einer anderen Mannschaft einsetzen zu können, dann wird es natürlich immer schwierig, wenn man dann erstmal den Gegner mit ins Boot holen muss. Dann aber teilweise auch dann, gerade wenn wir U17 und U19 sprechen, dann ja auch Schiedsrichterteams, die dann auch teilweise irgendwie 2 bis 3 Stunden Anreise haben. Die müssen letztendlich auch verfügbar sein an dem passenden Tag und auch können, ne, auch zu den Uhrzeiten, die man sich dann vorstellt. Also daher,
Gibt's also
genau.
Gentleman Agreements, dass man sagt, hey, ihr pass mal auf, also zwischen den Vereinen, die man, das sind ja regelmäßig ähnliche Gegner, dass man sagt, hey, pass mal auf, wenn es euch nicht passt, wir kommen euch auch mal entgegen, oder ist das völlig unterschiedlich vom Verein zu Verein?
Nee, eigentlich ist das ein sehr guter Austausch unter den Vereinen. Also auch dort sind die Personen ja häufig schon länger dabei. Man kennt sich, steht im ständigen Austausch. Und In der Regel ist es schon so unser Anliegen, dass wenn jetzt Vereine an uns mit Wünschen herantreten, man das, soweit es geht, dann auch ermöglicht, ne? Um einfach auch im Gegenzug dann letztendlich quasi auf eine Goodwill-Stimmung zu treffen, sage ich mal.
Spannend. Also das sind so Trainingsplätze, Spiele. Das hört sich schon unfassbar an. Also abstimmungsintensiv an. Also ich glaube, dein Job ist nicht durch KI-Automatisierung betroffen, weil ganz viele Menschen mit ganz vielen Interessen da zusammenkommen. Was sind noch weitere Aufgaben, die du so hast, die wir
Ja.
jetzt noch nicht angeschnitten haben?
Also gerade intensiv natürlich so im Saisonübergang ist dieses ganze Thema Passwesen, Spielberechtigungen, was letztendlich auch bei uns dann in der Orga abgewickelt wird. Also sei es jetzt angefangen von den Neuzugängen, die zu uns kommen, wo dann letztendlich alle Unterlagen vorliegen müssen, dass überhaupt eine Spielberechtigung beantragt werden kann, die Spieler, die uns verlassen, abgemeldet werden müssen. Dann aber auch die Spielberechtigungslisten. Also du musst halt in der U21, U17 und U19 bestimmte Vorgaben erfüllen, um auf die Listen zu kommen. Du musst gewissen Verträgen zustimmen. Gibt es so einen Zulassungsvertrag, der dann gewisse Sachen regelt, wo jeder Spieler für unterschreiben muss. Teilweise aber auch die Eltern, Anti-Doping-Bestimmungen, solche Sachen, wo dann alle Unterlagen eingeholt werden müssen. Mittlerweile teilweise dann auch das digital funktioniert, weil gerade bei minderjährigen Spielern ist es natürlich immer schwierig, wenn du dann auch die Unterschriften der Eltern benötigst. Dann läufst du hinter solchen Zetteln, dann kommt man ein bisschen länger her. Das funktioniert mittlerweile zum Glück auf DFB-Ebene digital. Aber auch da stehst du dann ständig mit den Jungs oder mit den Eltern im Austausch, weil dann die Bestätigung doch nicht funktioniert hat, sie aber noch eingereicht werden müssen, weil sonst liegt die Spielberechtigung nicht vor und dann kann er nicht spielen am ersten Spieltag. Und das ist auf jeden Fall gerade schon sehr, sehr zeitintensiv, auch immer mit dem Druck im Hintergrund, dass dann der Saisonstart dann dieses Jahr auf jeden Fall sehr früh ist bei U17 und U19. Also die fangen jetzt ja auch dieses Wochenende an, also direkt in den Ferien. Ja, da muss man dann schon ein bisschen mehr mit den Jungs kommunizieren, um dann auch alle irgendwie Spielberechtigung zu bekommen.
Die Unterlagen für die Zertifizierung, ist das auch in deinem Zuständigkeitsbereich?
Genau, also die werden bei mir gebündelt. Ich bin dann letztendlich auch fürs Einreichen bei der DFL zuständig. Funktioniert zum Glück auch auf dem digitalen Wege. Also das ist dann immer alles ganz angenehm. Früher war das ja noch ein bisschen anders, als das alles noch in Papierform gemacht werden muss. Aber auch das, genau, läuft dann letztendlich bei mir zusammen und ich reiß dann ein.
Ja, unfassbar. Also das ist wirklich, also die Story von Mitch Kniert, der Waschmaschinen kauft, ist so ein Beispiel, was hier mehrfach benannt wurde, wenn es so um breite Aufgaben geht, die dann immer weiter professionalisiert worden sind. Aber bei dir kommt ja immer noch viel, viel Verschiedenes zusammen. Also haben auch viele gesagt, ohne dich läuft da wenig. Vielleicht ist das ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Jetzt ein Stürmer oder ein Spieler wird jetzt an Ergebnissen gemessen, Trainer genauso. Und klar, auch ein Christoph Müller vielleicht oben drüber oder ein Ayhan Tomani, glaube ich, auch vor allem da dran, wie viele Profispieler wie viele Jugendspieler in den Profibereich wechseln. Das ist ein super wichtiges Thema, wichtiger als die Platzierung in der Liga von der U21 zum Beispiel. Das habe ich alles schon mitgenommen. Aber was ist denn bei dir persönlich? Weil dein Wirken, na, ich meine, in meinem Worst Case kann ein Spieler nicht spielen, wenn er die Lizenz, die den Pass nicht bekommt, oder im Worst Case muss ein Spiel verschoben werden oder die Training. Also du hast ja eigentlich so viele, wie man im BWL-Kontext sagt, Hygienefaktoren, ne? Wenn sie fehlen, ist doof, und wenn sie da sind, ist das für viele vielleicht selbstverständlich. Woraus ziehst du denn so dein Erfolgserlebnis? Was ist für dich das, was wo du sagst, hey, da merke ich, das, was ich tue, ist super, super, also wann bist du zufrieden sozusagen nach so einer Woche?
Gute Frage. Also wenn sich keiner meldet und meckert, dann ist ja schon immer viel gewonnen, weil dann hat auf jeden Fall in der Regel alles irgendwie funktioniert. So, ne? Und wenn dann alle irgendwie zufrieden sind und sagen, okay, das war gut, das hat alles geklappt, dann bin ich eigentlich auch dann glücklich letztendlich. Ne? Wenn alles irgendwo reibungslos läuft, Genau.
Ja, bescheiden, ja.
Auf
Ja.
jeden Fall.
Ich glaube, das ist super wichtig. Wir haben ja auch die Kollegen gespiegelt, vor allem in den Gesprächen dann nach der Aufnahme, als ich gesagt habe, mit wem ich noch so spreche. Die haben da viele, viele, viele Worte des Lobes für dich übrig. Dann vielleicht Entwicklung hatten wir schon angesprochen. Also ich hatte eben schon gesagt, jetzt ist Eihan natürlich weg. Da wird es bestimmt jemanden geben, der dann kommt. Es gibt, Christoph Müller ist jetzt, glaube ich, noch länger da als du. Aber also es gibt viele Konstanten. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, zumindest von außen betrachtet. Und gleichzeitig gibt es ja auch immer mal wieder Trainer, Spieler und halt auch teilweise Menschen, die gehen. Wie bist du denn als Leiter Organisation in die Organisationsentwicklung eingebunden? Also wir haben ja eben schon, ne, so ein bisschen auf die Vergangenheit geguckt, aber vielleicht mal so ein Blick auf das Heute. Wie, also gibt es Ideen, wie man das noch weiterentwickeln kann, vielleicht auch mit Anne Thyssen zusammen?
Ja, okay. Also ich glaube, was gerade im Jugendbereich also immens geholfen hat, war schon die Zertifizierung von früher. Also weil sie, glaube ich, den Leistungszentren schon eine Struktur gegeben haben. So wie oder die Aufgabe gestellt haben, wie arbeite ich strukturiert? Und das war schon ein immenser Vorteil, weil man sich dann wirklich mit seinen Prozessen intern auseinandergesetzt hat und geguckt hat, wie kann ich was anpassen, dass ich oder wir als Verein auch einen deutlichen Mehrwert daraus ziehen. Also es ist immer eigentlich ganz gut, so zumindest früher vergleichbar mit dem Profibereich auch so, da wird eigentlich so mehr oder weniger in den, ja, von Spiel zu Spiel gelebt, so, weil da natürlich das Ergebnis einen ganz anderen Faktor hat als bei uns. Also wenn bei den Profis jetzt drei Spiele nicht gewonnen wird, dann sieht das anders aus, als wenn das bei uns in der Jugend bei einer Mannschaft passiert. So, weil jetzt bis auf die U21 keine andere Mannschaft mehr absteigen kann, sondern die sind ja in ihren Spielklassen letztendlich gesetzt, um halt auch die Entwicklung in den Vordergrund zu stellen. So, und das ist, glaube ich, auch, zeichnet dann auch die Arbeitsweise im Nachwuchs aus, wo man sich einfach viel mehr mit Prozessen auseinandersetzen kann und ja auch dann Strukturen entwickeln kann, um einfach letztendlich besser zu werden, ne?
Aber lass uns
Das
da
ist
noch
ganz
mal,
wichtig.
lass uns da noch mal tiefer reingehen. Ich habe nämlich genau für die Folge hier, du kannst mich gerne korrigieren, so ein bisschen diese Historie für die Zertifizierung. Also vor allem auch die Historie auf Paderborn bezogen. Also es gibt wohl oder gab, ich weiß nicht mehr, wie aktuell, also es gab ja mal diese Sterne-Zertifizierung, um da
Ja.
anzusetzen, weil das zeigt, glaube ich, dann ganz gut den Prozess. Da gab es das unabhängige Unternehmen Food Pass oder PASS, was im Auftrag der DFL alle 3 Jahre die Qualität von NLZs in 8 Dimensionen, also irgendwelchen Bewertungskriterien, ja, erhoben hat. So, und 2013 hat der SCP den ersten Stern verpasst. 2015 dann 2 Sterne erhalten und 2019 dann 3 Sterne und danach wurden die Sterne abgeschafft sozusagen. Du hast ja quasi diesen von keinem Stern bis zu 3 Sterne das begleitet und das, was du eben gesagt hast, da ist die Zertifizierung quasi der Anreiz gewesen, diese Strukturen zu schaffen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, genau. Also damals, es gab dann eigentlich so einen Katalog, den man einsehen konnte, wo dann gesagt wurde, okay, du musst Kriterium A erfüllen, um ne, entsprechende Punkte zu bekommen.
Was
Wie du
war
es
es zum
erfüllst,
Beispiel, damit das also damit, ne, die Unbeteiligten das
ja, also du musstest dich beispielsweise mit deiner Trainings- und Spielphilosophie auseinandersetzen.
Ah, okay.
Ne, und die verschriftlichen letztendlich auch. Beispielsweise. Es gab aber auch gibt infrastrukturelle Themen, wo du gewisse Sachen erfüllen musst, sei es Anzahl an Plätzen, Qualität, Räumlichkeiten. Also sehr unterschiedliche Sachen. Einmal teilweise inhaltlich, teilweise aber auch einfach Sachen, die durch ja, Strukturen, vielleicht auch durch Geld letztendlich irgendwie organisiert werden können.
Ja gut,
Anzahl
aber
an Personen.
2013, da gab es noch kein NLZ. Das heißt, die Situation mit den Plätzen ist wahrscheinlich etwas gewesen, was der Bewertung sehr geschadet hat, ne?
Genau, also weil dann einfach die Anzahl an Plätzen nicht da war oder halt, dass es kein zentrales kein zentrales Gebäude gab, beispielsweise. Solche Geschichten sind halt natürlich negativ reingeflossen. Aber derzeit hast du dich dann halt, also ich weiß noch, das hat uns gefühlt monatelang beschäftigt, dann dort die ganzen Sachen irgendwie zusammenzutragen, zu entwickeln. Also wir hatten hinterher die Konzeption, ich müsste lügen, ob die irgendwie zu Beginn, als wir angefangen haben, mal keine 100 Seiten waren, hinterher waren es irgendwie knapp 500, so, ne? Wo dann einfach die ganzen Prozesse, sei es sowas wie die Trainingsphilosophie, angefangen von den kleinsten Mannschaften, was wird in welchem Jahrgang trainiert, was zu welchen Saisonzeitpunkten auch, was müssen die Spieler am Ende einer Periode können, damit sie eigentlich den nächsten Schritt machen können, aber halt auch, wie sind medizinische Abläufe, was passiert bei einer Verletzung, wer ist dann Ansprechpartner, wer ist verantwortlich, wo
Ah,
geht so, also
ja.
das alles. Und das hat dich natürlich dazu bewegt, zu sagen, okay, klar, macht Sinn, da mal drüber nachzudenken, um halt ja klare Abläufe zu schaffen, sodass im Fall der Fälle eigentlich jeder weiß, okay, was zu tun ist und wir nicht erst in der Situation dann überlegen, was wäre jetzt die beste Lösung.
Und da hast du
No.
es geschafft, bevor das NLZ baulich fertig war, also bevor die Gebäude standen, 2015 schon 2 Sterne zu erreichen. Das heißt, mit den infrastrukturellen Defiziten, die es 2015 dann noch gab, oder vielleicht hat man schon im Vorgriff auf das, was kommt, mehr Sterne bekommen, keine Ahnung, aber da hast du von 0 auf 2 Sterne gebracht. Das ist ja schon nicht schlecht.
Auf jeden Fall, auf
Ja.
jeden Fall. Also hat uns natürlich auch immens gefreut, dass man dann den Step gehen konnte, ne? Also klar, das war dann 14, in der ersten Liga-Zeit, wo dann natürlich auch finanzielle Mittel vielleicht da waren, um nochmal am Personalstamm dann was zu machen, ne? Wenn du dann sagst, okay, du kannst mehr Trainer einstellen, vielleicht mehr Trainer mit höheren Lizenzen, so, das sind ja dann auch solche Geschichten, die dann irgendwo da auch mit reingespielt haben. Das war dann sicherlich auch irgendwo ein Faktor. So, aber klar, wir haben uns in der Zeit auf jeden Fall auch von Jahr zu Jahr entsprechend weiterentwickelt, ne? Weil wir natürlich auch dann unterjährig weiter an den Prozessen gearbeitet haben und wir auch dort schon einfach eine sehr hohe Konstanz eigentlich auf den Positionen hatten. Das war ja zu der Zeit zu Beginn zumindest noch mit René Müller beispielsweise oder Florian Fulland, so, die dann ja auch lange dabei waren. Und das hilft dir natürlich dann auch, um Sachen voranzubringen, weil die Leute mit vielen vertraut sind, gerade zu der Zeit, wo wir noch so ein kleines Team waren und eigentlich jeder irgendwie überall mit dabei war und jeder überall mit angepackt hat. Dann das hilft dir natürlich immens, als wenn du ständig irgendwie Fluktuation gerade auf diesen entscheidenden Positionen hast und jeder bringt wieder neue Ideen rein. Du musst aber auch alles eigentlich wieder von Grund auf neu aufbauen, weil, wie gesagt, die Strukturen oder Prozesse da noch gar nicht so da sind, dass jemand, der neu kommt, sofort da aufsetzen kann, sondern eigentlich sich dann wieder sein Feld neu schaffen muss, quasi, ne?
Jetzt sind wir ja schon so, kommen wir so Richtung Neuzeit. Jetzt gibt es diese Zertifizierung mit den Sternen nicht mehr, sondern jetzt ist es DQS, ich weiß jetzt nicht, wofür die ab, also irgendeine Qualitätsprüfung. Und da gibt es dann die Sternebewertung nicht mehr, sondern da kann man dann über den Anforderungen liegen oder sowas, ne? Also so oder deutlich
Ja,
über den Anforderungen liegen, ne? Da habt ihr im März 26 zuletzt eine positive Zertifizierung erhalten, ja?
genau. Also jetzt sind es wirklich vermehrt eigentlich infrastrukturelle Themen und personelle Themen, die letztendlich erfüllt werden müssen.
Wie
Also das
verändern sich so die an? Genau, wollte ich gerade, also gibt es dann neue Anforderungen, die da jedes Jahr reinkommen oder?
Also der Großteil bleibt eigentlich von Jahr zu Jahr gleich. Manchmal wird dann schon die Anforderung an Anzahl beispielsweise an lizenzierten Trainern dann erhöht. Oder man, ne, dass dann quasi die A-Lizenz nicht mehr ausreicht, sondern beispielsweise die A-Plus, solche Geschichten. Ne? Also
Wer
dass man da sagt,
entscheidet das?
letztendlich ist das dann DFL, die dann die Vorgaben macht. Ne? So.
Jetzt mal eine kritische Frage dazu. Ich weiß, dass Marco und ich hatten im Vorfeld dieser Serie sehr darüber gesprochen, das Thema Zertifizierung. Also ich habe jetzt mitgenommen, es hat für uns und es hat, sagen wir mal, dir in deiner Rolle sehr gut geholfen, um in diesen Anfangsjahren eine Struktur reinzubringen. Gibt es aber auch mal Momente, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt doch eher Bürokratie oder geht sogar entgegen, also ist sogar hinderlich?
Ja, sie, teils schon, sicherlich. Also auch gerade früher natürlich, wenn du einfach nur einen Maßnahmenkatalog hast und sagst, okay, dies und dieses Kriterium muss ich erfüllen, irgendwie Punkte zu bekommen, dann ist es auch nicht förderlich, wenn du einfach nur danach arbeitest und sagst, okay, ob das jetzt zu mir passt, ja, nein, ist egal. Hauptsache, ich habe hinter das Ergebnis stehen. Das ist dann natürlich auch nicht sinnvoll. Also du solltest natürlich schon immer wieder gucken, und hinterfragen, was passt jetzt zu unserem Verein, was hilft uns wirklich weiter und worauf können wir vielleicht auch verzichten oder ist es dann letztendlich irgendwie nur falsch investiertes Geld oder auch Zeit letztendlich, ne? Also das ist dann schon so. Und klar ist natürlich auch, wenn jetzt einfach gesagt wird, du musst eine Anzahl an X hauptamtlichen Trainern haben, um eine Kategorie zu erfüllen, verleitet sich natürlich auch einfach dann einfach diese Anzahl an Trainern einzustellen. So. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder ob das in den Bereichen sinnvoll ist, sei da mal hingestellt. Aber natürlich ist es so ein bisschen, ja,
Ja, die
das jetzt.
DFL, ich frage mich nämlich, aus welcher Richtung überlegt die DFL, dass dieses Kriterium jetzt sinnvoll ist für die, also mit welchem Ziel? Vielleicht ist es eine gute Frage, welches Ziel verfolgt denn die Lizenzierung eigentlich, den deutschen Fußball international erfolgreicher zu machen? Oder also es, oder ich habe aber von Anne Thyssen auch gehört, es geht natürlich auch viel um Schutz von Jugendlichen, was ja super sinnvoll ist. Also ich will das jetzt gar nicht, ne? Ich versuche nur so von mehreren Seiten das Ganze zu beleuchten. Gibt's so ein Ziel, also gibt's da irgendein Ziel?
Ja, also ich glaube, man will natürlich irgendwelche Standards setzen, also sei es jetzt Anzahl an Plätzen, die Ausstattung der Plätze, sei es jetzt auch an Trainerqualifikation oder auch an Anzahl an Trainern, dass man sagt, okay, das erwarten wir dann schon von einem Verein, beispielsweise zweite Liga, erste Liga oder halt dann auch dritte Liga. Teilweise geht es ja auch dann weiter runter in die vierte Liga, wo Mannschaften freiwillig dann ihr Leistungszentrum betreiben, die dann ja auch ähnliche Anforderungen erfüllen müssen, so um einfach irgendwelche Standards zu setzen. Und gerade klar der Bereich Persönlichkeit und Bildung, wo dann ja auch Anne Thyssen quasi sehr stark involviert ist. In dem Bereich, glaube ich, ist die DFL gerade so dabei, wieder so ein bisschen in die Richtung zu gehen, was früher eigentlich gesamtheitlich war, dass man mehr in Konzepten arbeitet, ne, Strukturen entwickelt. Weil gerade in dem Bereich, glaube ich, bei den meisten Vereinen bisher wenig da war. Weil natürlich ist auch immer so, okay, irgendwie Kerngeschäft ist der Fußball und darauf wird sich dann in der Regel fokussiert und auf die Themen drumherum nimmt man dann halt nur bedingt Rücksicht oder Einfluss oder ist bereit, auch dann in die Bereiche zu investieren. So, ne? Weil wenn die DFL nicht vorgibt, ich muss einen hauptamtlichen Pädagogen oder Pädagogin haben, welcher Verein investiert dann in den Bereich? Machen das alle freiwillig oder machen es die Vereine eigentlich erst nur, wenn man sagt, okay, nee, das ist aber ein Muss. So, und wenn ich dann sage, okay, ich muss jetzt ein Konzept vorlegen zum Thema Kinderschutz, machen die das Vereine freiwillig oder machen die es erst, wenn ich sage, ihr müsst? So, ne? Und genau. Und das sind dann, glaube ich, dann schon, wenn es Vorgaben in den richtigen Bereichen ist, dann schon gut und zielführend.
Zumal ja jeder Profiverein so ein NLZ haben muss, habe ich verstanden. Das
Genau,
heißt
also
also,
eben
dann,
Freiwilligsten,
wenn
genau.
ich jetzt jemanden dazu zwinge, sowas zu haben, dann sollte ich natürlich auch dazu, wenn es nicht aus eigener Motivation heraus entsteht, gucken, dass die Jugendabteilung auch gut geschützt und gut funktioniert. Also funktioniert im Sinne von, dass dort alles ja im Sinne der Jugendlichen läuft. Du
Ist ja auch
hast
ein wichtiges Thema, also, ne? Also wenn man sich der Verantwortung bewusst ist, ja, was wir hier machen letztendlich, ne? Dass wir quasi 180 Kinder, Jugendliche betreuen, ist ja auch, also ist ja mit das höchste Gut, so letztendlich, ne? Und dass man da versucht, die bestmöglichen und sichersten Rahmenbedingungen zu schaffen, wenn man es sich entsprechend auch leisten kann, so. Also wir sind ja auch im Fußball der glücklichen Lage, dass schon viel Geld eigentlich da ist, sage ich mal, wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht oder auch dem Amateursport im Fußball. Also es ist ja nochmal was was ganz anderes. Also da sind wir im Fußball in der glücklichen Lage, dass man dann auch solche Stellen besetzen kann und sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann. Und dort dann sicherlich auch eine Vorreiterrolle für andere Sportarten sein kann in Deutschland.
Ja, den Vorteil hat der Fußball auf jeden Fall. Du hast eben das Stichwort gegeben, ganzheitliche Konzepte, um wieder so dann auch mal auf uns zurückzukommen oder eben genau diese drei Säulen, die immer wieder erwähnt wurden in der Reihe. Also ich glaube, da gehört zu einmal die Entwicklung des Menschen, also auch privat und beruflich, sportlich oder wie Anne Thyssen es immer gesagt hat, auch mündige Menschen zu entwickeln. Und ihr habt ja dieses Drei-Säulen-Prinzip, was viel zitiert wurde. Wessen Idee war denn das? Die Frage stelle ich mir schon länger jetzt, aber zum fast Abschluss der Reihe, also kam das über die DFL, ihr braucht mal ein Konzept und man hat sich das überlegt, kam das über Markus Krösche oder kam das im Verbund, hat man das erarbeitet? Das würde mich mal interessieren, weil, ja.
Gute, auch da, also liegt auf jeden Fall schon weiter in der Vergangenheit. Ich müsste jetzt einmal an den Rechner und den Server, dann könnten wir gucken, in welcher Juniorenkonzeption für welche Zertifizierung wir quasi das erstmalig ins Leben gerufen haben. Aber es müsste eigentlich schon einer der ersten gewesen sein, wo man gesagt hat, okay, wir wollen das ganzheitlicher aufstellen. Weil letztendlich, klar, der Fußball steht irgendwo im Mittelpunkt und das ist, weswegen die Jungs auch zu uns kommen und auch die Trainer deswegen hier arbeiten. Aber wenn wir gucken, wie viele Spieler letztendlich den Sprung irgendwie nach oben schaffen oder hinterher Geld damit verdienen, dann sind es halt doch leider echt wenige. Und ja, die anderen müssen halt mit was anderes ihr Geld verdienen im späteren Leben. Und daher ist der Fußball ja auch nur ein Teil. Und da wurde das auch, also es ist
Also
sicherlich
ich
eine der
finde es
ersten
gut, dass es
Konzeptionen,
schon
wo
so
das dann drin
lange,
steht.
das finde ich umso beeindruckender, finde ich, dass das jeder so lebt und wenn du schon sagst, okay, ich müsste noch mal gucken, ganz hinten irgendwie 2014, 15, seitdem leben wir das oder haben es entwickelt. Interessant, dass alle, die danach gekommen sind und das teilweise wahrscheinlich als gegeben genommen haben, bei der Frage, wenn ich die heute stelle, wirklich, also das erklärt, warum der eine oder andere gar nicht wusste, woher das kam, weil das wirklich schon so lange in der DNA drin ist, finde ich gut. Aber was sind denn jetzt nochmal um diesen ganzen Block, was steht denn als nächstes an? Also im Sinne von Organisationsentwicklung oder Infrastruktur, was sind denn jetzt gerade mit dem Blick auf die Bundesliga so, also der Erstmannschaft, oder die nächsten Schritte, die ihr angeht, wo ihr euch entwickeln wollt?
Also für uns, glaube ich, ganz entscheidend wird sein, dass wir nochmal zusätzliche Trainingsfläche schaffen. Da gibt es ja auch Planung, dass nochmal Plätze erweitert werden oder halt letztendlich dann auch in einen Zustand gesetzt werden, dass sie von uns vollumfänglich auch mitgenutzt werden können, weil ich muss schon sagen, wir haben hier am Trainingszentrum ja zwei Plätze, die für den Jugendbereich vorgesehen sind. Das ist ein Naturrasen und ein Kunstrasen. Und klar, der Naturrasen aktuell oder mittlerweile auch in sehr guten Zustand dank unserer Greenkeeper. Aber da trainiert die U21 ganzjährig eigentlich voll drauf. Das heißt, der hat eigentlich pro Woche durch diese Mannschaft schon 4 bis 5 Trainingseinheiten. Dann geht da unsere U17, U19 in der Regel auch noch zum Trainingsbetrieb teilweise drauf. Plus, es ist unsere Hauptspielstätte für U17 und U19 Nachwuchsliga. Also, wenn man jetzt mal irgendwo anders hinguckt, die Rasenplätze, da hat vielleicht der Trainingsacker die Belastung, aber nicht eine Spielstätte für Junioren-Nachwuchsfußball. Und solange das Wetter gut ist, alles, dann verkraftet er es auch. Aber sobald dann irgendwann mal anfängt, mehr zu regnen oder es kälter wird, dann ist er natürlich auch schnell in Zustand. Wo es dann eigentlich nicht mehr die Rahmenbedingungen hat, die es eigentlich benötigt, um auf dem Niveau letztendlich trainieren und spielen zu können. Und dann haben wir halt auch den Kunstrasenplatz, genau, wo dann halt wirklich auch im Winter, wenn der Rasenplatz dann nicht nutzbar ist, weil wir haben nur diesen einen Kunstrasen, also wir haben jetzt die Kunstrasenplätze, die wir früher halt irgendwie mal mitgenutzt haben, die haben wir dann halt alle, beispielsweise Niesenteich, haben wir dann alle abgetreten, als wir dann ans Trainingszentrum gegangen sind. Somit haben wir eigentlich nur einen Kunstrasenplatz. Und im Winter, wenn jetzt der Rasenplatz nicht nutzbar ist, trainieren dann teilweise dann U15, U16, U17, U19 zeitgleich auf dem Platz. So, jetzt haben wir Kadergrößen von irgendwo 22 bis 26 Spieler pro Mannschaft. Dann kann man sich ausmalen oder ausrechnen, wie viele Spieler dann zeitgleich auf dem Grün sind. Also das funktioniert auch alles. Ist auch ein cooles Bild zu sehen, wenn da mehr als 80 Kiddies quasi zeitgleich Trainingstraining machen, aber wenn das halt irgendwie von Mitte November bis Februar, Anfang März teilweise der Fall ist, dann ist das, entspricht das eigentlich nicht dem, was letztendlich dann Nachwuchsfußball auf Top-Niveau sein sollte. So, ne? Also daher, das ist sicherlich so der
Infrastrukturellen
wichtigste
Thema.
nächste Meilenstein, dass dort zusätzliche Trainingsfläche quasi generiert wird. Genau. Plus halt im besten Falle dann im neuen Jahr dann auch mit dem Aaron Sportpark dann eine verlässlichere Spielstätte für U17 und U19, sodass man den Rasenplatz hier auch dann ein bisschen entlastet. Wir haben da ja
Woran
schon
scheitert es
Spiele,
da? Weil ihr habt es ja schon mal gemacht, ne?
genau, wir haben das Spiel schon gehabt, aber der Rasen, der dort liegt, ist halt nie richtig dafür aufgebaut worden, dass es ein Fußballrasen ist, sondern es ist halt ein Leichtathletikrasen und dementsprechend hat er wenig Festigkeit. Und gerade wenn es mehr regnet, dann halt an Stellen, wo dann eher so eine Sumpflandschaft natürlich da ist. Und das ist dann halt auch nicht tragbar für U17, U19 Nachwuchsliga. Ja, also daher, da soll es, der Platz soll neu aufgebaut werden. Und dann werden wir da auch vermehrt sicherlich mit U17 und U19 spielen und hätten dann für die Mannschaft natürlich auch schon sehr gute Rahmenbedingungen da. Auch einfach mit der Tribüne, das ist nun schon mal ein anderer Flair als jetzt bei uns hier am Trainingszentrum, wo man nur einfach normal an der Bande steht. Also auch das ist uns ja bewusst, dass unsere Anlage hier jetzt für Zuschauer nicht unbedingt die besten Rahmenbedingungen bietet, ne? Also man hat keine Möglichkeit, sich irgendwie unterzustellen oder mal hinzusetzen. Das ist eigentlich schade, so, weil auch das natürlich schön wäre, wenn gerade auch die Eltern, die dann zahlreich auch bei den Trainingseinheiten beispielsweise da sind, weil sie ihre Jungs zum Training bringen und wieder abholen, wenn die einfach nochmal andere Möglichkeiten hätten, sich hier qualitativ aufzuhalten.
Ja, und ist ja auch naheliegend irgendwo, also naheliegend im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Ahorn halt wirklich direkt daneben ist. Und ja, wie du schon sagst, ist, glaube ich, echt cool, eine coole Location. Der Ahorn Sportpark ist also an sich ein Segen für diese Stadt. Ich weiß das, weil ich viel in anderen Städten studiert, gearbeitet habe und eine Anlage, wo jeder Paderborner hingehen kann, Basketball spielen kann, kicken kann, in dieser Qualität frei verfügbar, kostenfrei in vielen Dingen. Also ich weiß nicht, ein paar Euros muss man manchmal für irgendwas zahlen, aber was weiß ich, wenn man da Badminton spielen will. Aber diese Anlage an sich ist einfach wirklich eine richtig tolle Sache. Und wenn ihr da noch spielen könnt und es dann nur einen Rasen bedarf, super. Also finde ich cool. Sind das alles Sachen infrastrukturell, die jetzt durch die Bundesliga der Erstmannschaft, also ne, mal wieder investieren in Steine statt Beine? Das Thema Beine nehmen wir in den nächsten Wochen dann wieder auf, wenn es sportlich losgeht. Aber ist das jetzt eine Sache, die alles durch die Bundesliga wieder realistischer wird für euch? Oder egal.
Ja, also angestoßen wurde es ja letztendlich eigentlich auch schon im Vorfeld, ne? Ich glaube schon, dass das mehr Geld, was dann durch die Bundesliga eingenommen wird, dann sicherlich dann das ein oder andere erleichtert oder vielleicht auch noch ein bisschen beschleunigt.
Okay, also hilft euch schon. Und weil du jetzt so aufs Infrastrukturelle eingegangen bist, gibt es auch organisationell irgendetwas, wo ihr gerade noch dran entwickelt? Vielleicht ist es zu speziell die Frage, ne? Ich denke da so in das Interview mit Thomas Bertels, wo er sagte, wie viel Stuff zum Beispiel in Gelsenkirchen und er sagte eher genau, dann schließe ich die Frage mal an. Er sagte, der Unterschied ist halt, dass du bei jeder Jugendmannschaft bei Schalke zum Beispiel so ein Stuff hast wie beim Profiverein und dadurch die Wege und die Politik innerhalb des gesamten Vereins aber auch größer und schwerfälliger wird und dass der USP von uns genau die Politik der kurzen Wege ist wenn ich die Frage jetzt mal ummünze, wie würdest du denn den USP, also den Unique Selling Point, also das Einzigartige, was wir haben in Paderborn oder an der Akademie haben im Vergleich zu anderen Akademien, sofern du das kennst, beschreiben?
Ja, also ich glaube schon letztendlich, was uns schon besonders macht, ist wirklich, dass wir viele Leute haben, die schon sehr lange dabei sind. Also sei es jetzt Christoph Müller, Arne Thyssen, meine Wenigkeit, wir hatten ja auch davor noch, Thorsten Koch war auch sehr lange letztendlich irgendwie Bestandteil vom Nachwuchsleistungszentrum. Haben aber auch dann mit dem Robin Trost jetzt im Lizenzspielbereich, der ja auch quasi aus dem NLZ entstammt ist, aber auch auf der Geschäftsstelle Martin Hornberger, Sebastian Matz, Michael Püttmann, Christian Just. Also es sind ja viele, also gerade die letzten, die ich aufgezählt habe, die waren ja alle schon dabei, als ich quasi angefangen habe. Also so, ne, das heißt, die haben alles schon auch miterlebt und die Entwicklung begleitet. Und ja, das macht es dann schon besonders. So, ne? Weil man natürlich auch weiß, okay, wo kommen wir her? Und können das, was man jetzt hat, dann vielleicht auch nochmal anders wertschätzen. So, ne? Weil wenn jetzt jemand neu dazukommt, und das höre ich dann manchmal, wenn die Mannschaften dann, also wir nutzen ja beispielsweise noch die Paderkampfbahn als Trainingsstätte oder auch den Görlau, den Merschweg. Und wenn die Trainer dann zurückkommen und sagen, da konnte ich heute gar kein Fußball spielen, weil der Rasen zu lang war. So, und man fährt selber hin und sagt, okay, das ist jetzt nicht ein Teppich wie vielleicht bei uns hier, aber man kann da schon Fußball spielen, und vielleicht ist es auch nicht mal verkehrt, wenn die Jungs auch mal sehen, dass es auch solche Plätze gibt und man auch da Fußball spielen kann. Dann finde ich das halt immer so ein bisschen, ja, am liebsten würde ich dann teilweise sagen, okay, dann fahren wir nochmal ins Hermann-Löns und gehen da auf die Asche oder sowas, ne? Weil man wird dann natürlich schnell verwöhnt, oder wenn dann auf einmal nicht mehr alle Bälle gleich aussehen, sondern ein anderes Ballmodell mit reinkommt, dann kann man dann vor allem auch nicht mehr spielen, weil sich dann die Flugkurve verändert oder sowas, wo ich denke, als ich Fußball gespielt habe, da war man immer froh, wenn man einen Ball hatte, und wenn du schnell warst, hattest du den Ball, besten Ball aus dem Ballsack, oder du hattest halt
Ja.
den Flummi drin, den keiner haben wollte. So, ne? Also das sind so, da muss man auch mal gucken, wie schafft man es, die Trainer, aber auch die Spieler letztendlich immer ein bisschen auf dem Boden zu behalten, so diese Bodenhaftung nicht zu verlieren, zu sagen, okay,
Du hast
was,
schon, ja.
ne? Ja, genau. Was können wir als Paderborn eigentlich letztendlich leisten, und was ist auch gut für uns? Ne? Und genau. Also wir sind nicht Bayern München, und wo die Jungs quasi jedes Jahr neue komplette Ausrüstung bekommen und sowas. Aber finde ich auch gut, dass die halt mal 2, 3 Jahre lang die gleichen Sachen tragen und einfach das wertschätzen dann letztendlich auch. So, ne?
Ja, genau. Also ich glaube schon, dass das haben wir ja auch eingangs gesagt, das Familiäre und diese Nähe und diese Bodenständigkeit etwas ist, was das ganze Konzept hier in Paderborn auszeichnet. Genau, du hast aber schon eben viele Namen erwähnt, also die schon länger da sind als du, wie du gesagt hast, das sind alles natürlich potenzielle Podcast-Gäste, die wir dann nach der Serie, wenn wir sie abgeschlossen haben, sicherlich auch mal angehen können. Ja, ich glaube, da gibt es auch die ein oder andere Geschichte zu ergründen über den SCP und die letzten Jahrzehnte. Genau, Abschlussfrage, weil wir jetzt so zeitlich auch am Ende angekommen sind, ist eigentlich immer, also ich würde zwei draus machen. Das erste ist, da führe ich einmal kurz aus, weil ich habe ja immer die Angst, das habe ich in vielen Folgen gesagt, dass das, was den SCP jetzt seit 2000, also seit Markus Krösche und Steffen Baumgart, die Zeit, die du ja auch eben beschrieben hast, wo ihr dann auf der Hochzeit, sage ich mal, angestoßen habt, dass es den Verein noch gibt und in der Professionalität noch geben kann. Und da habe ich so ein Trauma entwickelt. So. Und ich bin ja jetzt in dieser Serie so auf der Suche danach gewesen, und die wird dann mit Christoph Müller enden, die Serie, in den nächsten 2 Folgen. Und der Weggang von Eiern hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich weniger Angst bekommen habe, dass das, was ihr hier tut, was am Ende so eine Entwicklung von einem, also von Luis Engels und, na, wie heißt er noch?
Von
Ron Scheinberg hattest du vorhin gesagt, genau. Ich komme hier bei Union Berlin. Den Namen haben wir eben auch schon mal gehört.
Alianza.
Ili Ansa, genau. So, und dann geht es jetzt weiter. Lasse Eickel schießt eine Bude für die U21 am Wochenende. Also, und da sind ja noch ganz, ganz viele Menschen, die jetzt bei uns von außen gar nicht in den Fokus rücken und die sich entwickeln. Ja? Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, von dieser Entwicklung und das, was am Ende deine Arbeit ist, also als Leiter Organisation dafür zu sorgen, dass die auch alle spielen und trainieren können und das alles funktioniert, bis hin zu den Trainern, das ist eigentlich das, was den Verein langfristig nachhaltig am Leben erhält. Ob es dann mal runter in die zweite, vielleicht mal wieder in die dritte Liga geht, okay, muss nicht immer Bundesliga sein, alles, ne? Also ich sage ja, in 30 Jahren will ich noch Profifußball in Paderborn sehen, mindestens dritte Liga, wenn ich in Rente gehe. So diese Angst habe ich ja. Und du bist ja einer, der schon lange da ist, genau wie Christoph Müller. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Kannst du mir denn die Sicherheit geben, dass das Ganze, was jetzt gerade so gut funktioniert, Also was macht dich zuversichtlich, frage ich mal so, dass das auch jahrelang noch weitergeht in Paderborn?
Also ich glaube schon, dass wir an den entscheidenden Stellen fähige Leute sitzen haben, die gute Entscheidungen treffen. Also, weil klar war auch, ich glaube, mit Markus Krüschel kam halt das erste Mal eine langfristige Struktur letztendlich auch in diesem sportlichen Bereich, so die positive Entwicklung geschaffen hat, so der dann auch wirklich auch dort Strukturen geschaffen hat, letztendlich, die auf den Gesamtverein ausgestrahlt haben. Und als Markus dann letztendlich weggegangen ist, dann war schon die Frage, okay, was passiert jetzt? Aber man sieht ja danach auch letztendlich die Personen, die dann gefolgt sind auf den Geschäftsführerposten, haben ja auch dann immer eigentlich gute Arbeit gemacht. Es wurden gute Entscheidungen getroffen, auch hinsichtlich Spielertransfers, weil natürlich auch wir klar davon abhängig sind, was passiert mit der Profimannschaft. So, wenn die runtergehen, dann können wir hier noch so tolle Arbeit leisten, wie wir wollen. Aber wenn irgendwann die Gelder dann nicht mehr da sind, dann zahlt uns halt auch letztendlich keiner mehr, ne? Also daher sind wir auch davon abhängig und sind froh, dass dort seit langem eigentlich gute Arbeit ge gemacht wird, die sich dann entsprechend dann auch auszahlt. Also daher bin ich da auf jeden Fall positiver Dinge, dass es dort immer wieder weitergeht. Also egal, ne, auch wenn dann mal entscheidende Personen dann den Verein verlassen, wie jetzt klar dann zu dieser oder zur letzten Saison, dann wo dann Benny Weber weg war und Sebo Lange dann nachgekommen ist und auch mit Robin Trost und Dominik Rolle, also da ist ja ganz viel dann auch im Lizenzspielbereich passiert. Aber trotzdem wurde eigentlich die Arbeit fortgesetzt, beziehungsweise halt noch weiterentwickelt. So, ne? Und das macht mich dann schon letztendlich oder stimmt mich positiv, weil ich glaube, dann an vielen Stellen dann gute Entscheidungen und bewusste Entscheidungen getroffen werden.
Das ist gut. Also deine 17-jährige Kenntnis des SCP, die beruhigt mich da. Deswegen die Abschlussfrage, gibt es denn, die muss nicht auf Fußball bezogen sein, also vielen fällt das schwer, aber die Abschlussfrage ist, gibt es Dinge, also wovon träumst du und welchen Traum möchtest du dir mal unbedingt erfüllen? Unabhängig von Geld, Zeit, also oder halt Fußball. Was darf das sein?
Also ich bin eigentlich gerne in der Natur und entweder wandern oder mit dem Rennrad unterwegs.
Ah
Und
ja.
also irgendwie so Alpenüberquerung oder sowas, das wäre auf jeden Fall nochmal was ich gerne mal machen wollen würde.
Wie lange muss man dafür trainieren? Wie schwer ist das? Ich kann das nicht
Ich
einschätzen als.
glaube, also im Training liegt es dann, glaube ich, gar nicht. So, letztendlich muss man einmal die Zeit sich nehmen und die Entscheidung, glaube ich, treffen. Weil ich
Und die
glaube, ansonsten
Organisation, ne? Wahrscheinlich fährt man das nicht an einem Tag.
am einen Tag wahrscheinlich nicht, nein. Also ich glaube, also klar, es gibt diese klassischen Szenarien, München, Gardasee an einem Tag, das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, 350 Kilometer. Also das ist schon in 24 Stunden machbar,
Okay, ja,
wenn
gut.
man auch ein bisschen nachts fährt und sowas. Also solche Sachen schon, aber vermutlich wird es dann doch ein bisschen entspannter, aber mehr wie 2 oder 3 Tage soll es dann, also 3 oder 4 vielleicht. Jetzt mit dem Rad. Ich glaube, Wandern sind dann irgendwo zwischen 5 und 7, die man dann so einplant.
Tatsächlich, ja,
Aber
ich bin ja nach Bielefeld hin und zurück gefahren. Die 100 Kilometer, und das ist ja flache, also überwiegend flach, das hat mir schon gereicht. Wobei in Bielefeld geht es auch einmal vorher noch hoch vom Stadion, unnötig. Aber 350 Kilometer ist natürlich eine Ansage an einem Tag. Also bist du hier bei diesen, gibt ja YouTube-Kanäle, ich glaube, der Fritz Meinecke, jetzt sind wir ganz tief in der Bubble drin, aber der hat ja auch so eine Rennrad-Affinität. Also das ist so dein Hobby, ja?
ja, genau. Also wenn ich die Zeit finde, dann fahre ich auf jeden Fall gerne Rad, auch mal gerne auch mal längere Touren. Also wenn es sich dann Zeit hergibt, dann wir machen manchmal gerne in Holland Urlaub und dann von Münster quasi ans Meer oder sowas. Das sind dann so Sachen, die Anreise mit dem Rad gestalten.
Ja, sehr gut. Also, dann liebe Grüße auch an Marek, der ist ja auch ein großer Radfan und auch ein Holland-Fan. Also, das passt gut. Muss euch mal ja, zusammenschalten. Gibt es denn Fragen, die du oder irgendeine, also Fragen und Anmerkungen, die du noch loswerden möchtest? Weil es kann ja immer noch sein, dass ich irgendeine Frage nicht gestellt habe und du sagtest, Mensch, ich dachte eigentlich im Podcast kann ich mal was da und dazu erzählen. Dann hast du jetzt die Chance, noch ein Thema anzuschneiden.
Also so spontan fällt mir eigentlich nichts ein.
Ja.
So, wir haben viel besprochen
Glaube ich.
und
Ich
wenn du
glaube,
was hast,
man hat ein
melde ich mich
gutes
nochmal
Bild.
bei dir.
Ja, so machen wir das. Oder kannst du es dann noch Christoph Müller mitgeben, weil mit dem dreh ich noch eine Runde. Genau. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr spannend, sehr tolle Einblicke und ich glaube, das hat richtig Spaß gemacht und ja, wenn es noch Fragen gibt, genau, dann gilt das auch für die Zuhörer. Können sie mir schicken. Kann ich noch zu Christoph Müller mitgeben und ja, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ja, an die Zuhörer, ne? Danke, Philipp.
Vielen Dank.